Mantrailing. Time to Shine. Der Podcast von Astrid Sperlich rund um Mantrailing als Enrichment. Um das Glitzern in die Augen von Menschen und Hunden zurückzubringen. Willkommen zum dritten und letzten Teil der Serie Fehler beim Mantrailing Training und wie Sie Helfer für das zukünftige Training sein können. Heute geht es um die Fehler des Menschen. Dabei geht es nicht nur um das Verhalten des Trailenden, sondern auch der Menschen in der Gruppe und last but not least das Verhalten der Trainerin, des Trainers. Also, welche Verhaltensweisen des Menschen oder welche Einstellungen sind beim Mantrailing mit Blick durch die Enrichment-Brille unerwünscht und welche Schlüsse für das Training können wir daraus ziehen? Ich beginne mit dem Teampartner-Mensch, also mit der Bezugsperson. Schauen wir also mal durch die Enrichment-Brille auf das berühmte andere Ende der Leine. Die Basis ist eine passende bzw. der Störfaktor eine unpassende Einstellung. Beim Trailen als Enrichment geht es nämlich in erster Linie nicht um schneller, länger, schwieriger oder besser als, sondern darum, für den Hund eine Trainingseinheit zu gestalten, die seine Bedürfnisse erfüllt, damit er mit den Herausforderungen im Alltag besser zurechtkommen kann. Daher ist ein sportlicher Ehrgeiz auf Kosten der Hunde sowie ein leistungsbezogener Vergleich mit anderen Teams hier fehl am Platz. Was kannst du tun? Kommuniziere den Schwerpunkt Enrichment ganz deutlich. Auf der Website, in deinem Angebot, beim Kennenlernen. Lass deine KundInnen genau wissen, worum es bei dir im Training geht und was der Ziel von eurem Mantrailing-Training ist. Vermittle Hintergrundwissen über die Wichtigkeit der Erfüllung der Bedürfnisse, also warum Enrichment so hilfreich ist und warum es diesen positiven Effekt auf den Alltag hat. In offenen Gruppen hast du noch den Vorteil, dass der direkte Vergleich mit anderen TeilnehmerInnen in der Gruppe meist ausbleibt, weil man nicht parallel zusammen immer trailt und so den Verlauf gar nicht wirklich mitbekommt. Und dann haben wir auch noch eine unpassende Erwartungshaltung, die nicht förderlich ist. Häufig fällt es den Menschen nämlich recht schwer zu erkennen und dann auch noch zuzulassen, dass ihr Hund ein von ihnen erwartetes Verhalten nicht oder noch nicht zeigen kann. Der Mensch wünscht sich zum Beispiel einen Sitz am Start. Für diesen Hund ist das jedoch überhaupt nicht förderlich. Und meine Meinung zum Thema Sitz am Start: Hör dir die Podcast-Folge zum Thema Startritual an. Da erfährst du, warum ich persönlich das Sitz für nicht besonders geeignet halte am Start. Also, zurück zur unpassenden Erwartungshaltung. Was sind deine Lösungsansätze? Unterstütze deine Teams aktiv beim Finden von förderlichen Verhaltensweisen des Hundes, also von einem Verhalten am Start, das der Hund leisten kann und das förderlich ist und das der Mensch auch akzeptieren kann. Erkläre dem Menschen die Körpersprache des Hundes. Vermittle ihm Wissen über die Erregungskurve, wie wichtig es ist, sie zu surfen und was die Bedeutung der Erregungskurve und des Surfens für den gesamten Trail, ja für das gesamte Training bedeutet. Und gib ihnen die Sicherheit, dass ihr Hund nicht falsch ist und schenke ihnen die Zuversicht, dass sich das Trailen als Enrichment langfristig auch positiv auf ihren Alltag auswirken wird. Der nächste Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist eine unvorteilhafte Vorbereitung. Nachteilig für den Hund sind eigene Hektik aufgrund schlechtem Zeitmanagement, also zu spät kommen, zu knapp kommen, aufgeregt kommen, weil man keinen Parkplatz findet, weil man nicht genau wusste, wohin man soll. Ja? Oder auch, dass das notwendige Material wie Leine oder Geruchsartikel oder Jackpot nicht griffbereit vorbereitet sind. Oder bei einem Hund, den es massiv in seiner Ruhe stört, wenn ständig die Autotür auf und zu geht, dass diese Sachen einfach gut vorbereitet, gleich im Bündel aus dem Auto genommen werden, sodass man nicht ständig Tür auf Tür zu machen muss und den Hund in seiner Ruhe stört. Dann passiert auch manchmal, dass der Hund in einer unvorteilhaften Verfassung ins Training kommt, dass er sich vielleicht noch nicht lösen konnte, dass er schon zu müde ist von den Aktionen des Tages oder des Vortages, dass er zu erschöpft ist von den Aktionen des Tages oder des Vortages oder dass sein Bewegungsdrang an dem Tag des Trainings noch überhaupt nicht erfüllt wurde. Ja, und was noch gar nicht geht, ist, wenn der Hund hungrig ins Training kommt, wenn er Schmerzen hat, wenn er friert oder wenn es ihm vielleicht auch schon zu warm ist. Auch eine unglückliche Vorbereitung zu Hause kann schon zu hohem Erregungslevel mit folgendem Frust führen. Und auch wenn der Mensch gedanklich abgelenkt ins Training kommt und noch überhaupt gar nicht mit seinem Fokus im Hier und im Jetzt bei seinem Hund und beim Trailen ist, dann wirkt sich das auch sehr nachteilig auf den Trail aus. Lösungsansätze für dich? Wertschätzend Wissen vermitteln. Den Menschen dabei unterstützen, ein passendes Vorgehen für ihn und den Hund zu finden. Hol deine Menschen beim Training in der Situation ab. Schau, dass du ihren Fokus ins Hier und Jetzt bringst. Und wenn das nicht möglich ist, weil einfach im Hintergrund gerade ganz viel läuft, dann lege entsprechend einfache Trails mit Erfolgsgarantie für diesen Tag. Ich nutze zum Beispiel für Vier-Augen-Gespräche, bei denen ich sowas abklären kann, sehr, sehr gerne die Zeit, wenn ich diesen Menschen das nächste Mal als Zielperson ans Ziel des Trails bringe. Ja, und eins meiner Lieblingsthemen, das Leinenhandling. Ihr kennt es alle. Ein abrupter Leinenstopp nach einer richtigen Entscheidung des Hundes kann den Lernfortschritt massiv einschränken oder Unsicherheit oder Frust beim Hund erzeugen. Eine zu lange Leine ist ein riesiges Sicherheitsrisiko. Das Leinenhandling ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Handwerkskunst. Dabei gilt es nicht nur, die Leinenspannung zu beachten, sondern auch die Leinenlänge sowie die Fertigkeit, die Leine geschmeidig zu verlängern und zu verkürzen. Lösungsansätze? Ich bin ein großer Fan von Mensch-Mensch und Trockenübungen rund ums Leinenhandling. Die Basis ist aber auch, eine passende Leine für das Team zu finden, und zwar für den Menschen und für den Hund. Zeig ihnen ganz praktisch, wie sie die Leine aufwickeln und lass sie es üben, und zwar außerhalb vom Trail-Kontext, ja, auf dem Parkplatz, wenn sie warten. Zeig ihnen, mit welcher Handhaltung sie sicher und gut trailen können. Ich persönlich bevorzuge übrigens die Handhaltung, mit der auch Reiter den Zügel führen. Und lass sie die Leinenveränderungen trocken üben, bis beides geschmeidig möglich ist, also ein geschmeidiges Rauslassen der Leine und ein geschmeidiges Einholen. Denn erst wenn der Mensch die Leine zum Beispiel an einem Stuhl oder an einer Türklinke ruckelfrei reinholen und rauslassen kann, erst dann wird er in der Lage sein, das auch am sich bewegenden Hund umsetzen zu können. Und eine der Übungen, die bei meinen Seminaren immer den allergrößten Wow-Effekt hat, ist die Mensch-Mensch-Übung zum Thema Leinenspannung und Leinenlänge. Und natürlich ist es super wichtig, während des Flankens, also auf dem Trail, immer die passende Verweis auf die Leinenlänge zu geben. Ja, und dann haben wir noch ungünstige Bewegungsmuster des Menschen. Denn neben einer bedrohlichen Körperhaltung beim Präsentieren des Geruchsartikels oder beim Hantieren mit Leine und oder Geschirr, kommt es auch auf die Art und Weise des Mitlaufens auf dem Trail an. Und das betrifft das Lauftempo und einem dem Stand der Ausbildung und der mentalen Stärke des Hundes angepasstes Laufverhalten bezogen auf den Trailverlauf. Also wann läuft der Mensch mit und wann bleibt er stehen? Und das klingt jetzt vielleicht etwas banal, macht aber tatsächlich einen sehr großen Unterschied, ist der Rhythmus und die Vehemenz des Auftretens des Menschen. Also trampelt der, banal gesagt, oder läuft er recht hektisch mit mal kurzen und mal langen Schritten? Das macht extrem viel aus, wenn man da Ruhe reinbringt und wenn man da, ich sage jetzt mal, die Energie ein bisschen rausnimmt. Das wirkt sich extrem positiv auf den Hund vorne an der Leine aus. Ja, dann kann es auch passieren, dass der Mensch dem Hund beim Richtungswechsel im Weg steht. Das kann bei einem entsprechenden Ausbildungsstand überhaupt kein Thema, ja sogar ein wünschenswertes Ziel sein, dass der Hund das kann. Aber es gibt eben auch Stadien, in denen das total schädlich ist in der Entwicklung. Und der letzte Punkt ist, dass der Mensch durch seine Körperausrichtung dem Hund die Entscheidung schon vorwegnimmt. Also, was kannst du tun? Zielführendes Begleiten auf dem Trail mit passendem Timing für die Anleitungen, denn das hilft dem Menschen enorm, sich richtig zielführend zu verhalten. Und wie gesagt, greife auch auf Trockenübungen Mensch-Mensch zurück. Denn gerade wenn es um das Gefühl geht, wenn jemand mit schweren, trampelnden Schritten hinterherläuft, denn einmal erlebt ist so viel effektiver als 10-mal erzählt. Kommen wir zum nächsten Beteiligten, zur Zielperson. Der Zielperson kommt gerade bei den Hunden, die mit Menschen ein Thema haben, eine sehr wichtige Rolle zu. Und insbesondere NeukundInnen müssen sehr gut angeleitet werden. Erkläre ihnen wirklich ganz genau bis ins Detail, was und wie es zu tun ist. Denn gut gemeint kann tatsächlich furchtbar schlecht gemacht sein. Schauen wir uns mal die Verhalten im Detail an. Da ist einmal das Verhalten beim Auffinden. Der Abschluss des Trails an der Zielperson soll für den Hund ein echtes Highlight sein und kein Anlass für einen Motivationskonflikt. Daher muss sich die Zielperson entsprechend so verhalten, wie es für den Hund passend ist. Und da ist jeder Hund anders und die Bandbreite ist riesig. Während der eine Hund es liebt, sich an seine Zielperson hinzuschmeißen und sich durchknuddeln zu lassen, traut sich der andere vielleicht gar nicht erst in die Nähe der Zielperson, wenn der Abstand und die Körperhaltung für ihn einfach zu gruselig sind. Also, was ist zu tun? Wie die Zielperson sich im Detail verhalten soll, ist je nach Hund wirklich im Detail mit Bezugsperson und Zielperson abzusprechen. Nämlich, wie ist die Körperhaltung beim Auffinden? Wann wird der Jackpot angeboten? Und wie ist die Körperhaltung beim Präsentieren des Jackpots? Ist ein räumlicher Abstand von Jackpot und Zielperson notwendig? Und wenn ja, wie weit? Und sei da bitte konkret, nicht ein paar Meter, sondern zeig ganz genau, hier steht der Jackpot und an dieser Stelle stehst du. Ist am Ziel Partystimmung erwünscht oder wäre Partystimmung eine Katastrophe? Und aus Sicherheitsgründen gilt bei mir zum Beispiel, dass das Anfassen der Hunde am Ziel grundsätzlich verboten ist. Es sei denn, es ist ausdrücklich ein Teil der Belohnung. Wie zum Beispiel bei dem Hund, der sich an die Zielperson ranschmeißt und geknuddelt werden will. Ja, und dann gibt es von den Zielpersonen die nicht abgesprochenen Handlungen. Voraus- und mitdenkende Zielpersonen sind schier unbezahlbar. Hingegen sind erfinderische, eigenmächtige Zielpersonen der Albtraum aller Mentrailing-TrainerInnen, oder? Du hast es sicher auch schon erlebt. Was kann alles schieflaufen? Die Zielperson verlässt den abgesprochenen Zielort und geht woanders hin. Die Zielperson verändert die Auffindeposition. Also, wenn du zum Beispiel gesagt hast, du stehst an dieser Stelle und sie versteckt sich einfach irgendwo, ja? Oder sie verhält sich anders, als es abgesprochen wurde. Wenn zum Beispiel der vereinbarte räumliche Abstand zum Hund bzw. zum Jackpot nicht eingehalten wird. Was kannst du tun? Als allererstes nutze Funkgeräte, denn so sind Absprachen jederzeit möglich. Denn wenn sich zum Beispiel an der Situation am Ziel etwas verändert, sind teilweise ja die Zielpersonen gezwungen, eigenmächtig zu handeln. Wenn sie aber mit Funkgerät jederzeit mit dir sprechen können, dann könnt ihr die veränderte Auffindeposition absprechen. Vermittel deinen Zielpersonen das Wissen, warum du diesen Ort und diese Art der Auffindeposition gewählt hast, dass das nicht einfach so ist, sondern dass es für den Hund einen Grund hat, warum er genau da und genau so dastehen soll. Und vermittel ihm auch die Risiken, was passieren kann, wenn die Zielperson sich nicht an deine Anweisungen hält. Und gerade wenn es um etwas komplexere Verhaltensweisen am Ende geht, stelle Verständnisrückfragen. Kläre ab, ob der Mensch wirklich genau das verstanden hat, was du vermitteln wolltest. Ja, und dann haben wir noch die Gruppe, also die restlichen Teilnehmerinnen, die gerade nicht trailen. Ich persönlich begrüße es sehr, wenn die TeilnehmerInnen auch die Trails der anderen Teams begleiten. Sie tun das natürlich ohne ihre Hunde. Denn vom Beobachten kann man so viel lernen. Nicht nur live beim Mitlaufen, sondern eben auch hinterher bei den Erklärungen des Trails. Und vieles, was man bei einem anderen Team beobachtet, kann für das eigene Trailen so hilfreich sein. Die Wahrnehmung ist einfach eine ganz andere. Und darüber hinaus können die Teilnehmer der Gruppe extrem hilfreich sein, wenn es um Gefahrenhinweise geht, wenn es um Abgrenzen von auf den Trail reinlaufenden Tutnixen geht und auch wenn es um das Beantworten von Fragen Dritter, also Passanten oder Anwohner auf dem Trail geht, ja? Und last but not least kannst du natürlich auch die Gruppe selbst in den Trail aktiv einbauen. Sei es jetzt als Verleitperson oder sogar tatsächlich als gesamte Gruppe am Start oder zwischendurch, sodass die Aufgabe des Trails eben sein kann, dass der Hund durch die Gruppe durch oder daran vorbeitrailen muss, sofern er das kann. Allerdings gibt es auch ganz selten mal den Fall, dass die Gruppe sich unerwünscht verhält. Und ob das trailende Team grundsätzlich von einer Gruppe begleitet werden kann, ist natürlich von Anfang an zu klären. Denn für das ein oder andere Team ist es zumindest anfangs besser, wenn sie erstmal nur von der Trainerin, von dem Trainer begleitet werden. Was kann denn schieflaufen? Es kann zum Beispiel sein, dass Unterhaltungen der einzelnen TeilnehmerInnen das Team oder sogar dich als TrainerIn in der Konzentration stören. Wenn da hinten laut gegackert und geratscht wird, dann ist das ein Störfaktor. Vereinzelt können auch Hunde davon irritiert werden, wenn die Gruppe sich zurückfallen lässt oder wenn sie tatsächlich gar nicht mehr mitgeht. Oder die Gruppe ist so nah am Team dran, dass es Druck auf den Hund ausübt. Und manchmal kann auch passieren, dass einzelne Personen aus der Gruppe aus Versehen den Weg des Hundes blockieren und es unter Umständen einem unsicheren Hund unnötig schwer machen, erwünschtes Verhalten zu zeigen. Was kannst du tun? wiederum Hintergrundwissen vermitteln, warum das Verhalten kontraproduktiv ist. Und ich sehe es tatsächlich auch als unsere Pflicht als TrainerInnen an, das Verhalten der begleitenden Gruppe zu lenken und auch während des Trails zum Beispiel um Ruhe zu bitten, wenn es das trailende Team negativ beeinflusst, aus welchem Grund auch immer. Ja, und kommen wir zum letzten menschlichen Beteiligten in der Gruppe, zu uns selbst, zum Trainer, zur Trainerin. Wo müssen wir uns selbst an der Nase packen, wenn es ums Train als Enrichment geht? Welches Verhalten von uns TrainerInnen ist notwendig, wenn wir das Ziel Enrichment anpeilen? Werfen wir mal einen Blick durch die Enrichment-Brille auf uns selbst. Um die Teams gut zu betreuen, sind für mich persönlich folgende Punkte wichtig. Ein wahrhaftig gelebter Enrichment-Gedanke als Basis. Die Betreuung der Teams von der ersten bis zur letzten Minute des Trainings und nicht nur auf dem Trail. Während des Trails die volle Aufmerksamkeit beim trailenden Team. Eine ausreichende Nähe zum Team, dass beim Mitlaufen eine dem Stand und der Aufgabe angemessene Unterstützung überhaupt möglich ist, dass die Körpersprache erklärt werden kann. Ein Einwirken auf störendes Verhalten in der Gruppe und tatsächlich für mich auch ein flexibles Angebot für die Teams, damit sie die Frequenz und den Ort des Trailens individuell wählen können. Ja, was ist mein Fazit zu den Fehlern der Menschen? Ich trainiere nach dem Grundsatz, dass die Menschen immer das Beste geben, wozu sie gerade fähig sind. Und wenn das Verhalten der Menschen nicht zielführend ist, dann liegt es an uns TrainerInnen, das Hintergrundwissen zu vermitteln und neue Wege zu finden. Und zwar so, dass der Mensch sie auch annehmen und umsetzen kann. Was ist also zu tun? Wir müssen Wissen vermitteln. Wir müssen Körpersprache lehren. Wir sollten unnötigen Druck von der Bezugsperson nehmen. Wir sollten auf eine realistische Erwartungshaltung hinwirken. Wir sollten förderliches Verhalten zeigen oder auch erleben lassen. Und natürlich die Trailaufgabe darauf anpassen, wozu dieser Mensch aktuell in der Lage ist. Und die Teams von der ersten bis zur letzten Minute des Trainings betreuen und auch auf die Vorbereitung daheim eingehen. Und genau darum geht es in meinem Online-Workshop, die Kunst des Flankens. Wie du deine Teams anleiten kannst, damit dein Ziel Mentraining als Enrichment erreicht werden kann. Dabei ist die Betreuung auf dem Trail tatsächlich für mich nur die Spitze des Eisberges. Und deswegen geht es in diesem Workshop auch um die Basis, wie dir das gelingen kann. Den Link zu dem Workshop wirst du unten in den Shownotes finden. Und ich wünsche dir, dass du deinen Teams mit Mentrailing als Enrichment wieder das Glitzern in die Augen zaubern kannst. Das war's schon mit dieser Podcast-Folge von Mentrailing – Time to Shine, dem Podcast von Astrid Sperlich. Weitere Informationen zu mir findest du auf meiner Website www.astrid-sperlich.de. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist, wenn es heißt Mentrailing – Time to Shine.